Das Kapitol in Washington, eins der wichtigsten Gebäude für US-Amerikaner. Das Kapitol ist der Sitz des Kongresses. In ihm finden die Sitzungen des Senats und des Repräsentantenhauses statt. Und hier kann man sich auch zig Kunstwerke zur Geschichte der USA anschauen. Johannes Völz ist Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Uni in Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Völz, diese Bilder der Eindringlinge im Kapitol besitzen für Amerikaner ja eine besondere Symbolkraft. Inwiefern denn?
Ja, diese Räumlichkeiten, insbesondere die Eingangsrotunde mit den historischen Gemälden zur amerikanischen Revolution, sind so etwas wie die heiligen Hallen der amerikanischen Demokratie. Es ist wirklich ein zivil-religiös aufgeladener Ort. Und das Kapitol wurde seit dem Krieg von 1812 auch noch nie gestürmt, damals übrigens von den Briten und dann 1814 teilweise zerstört und schnell wieder aufgebaut. Also das heißt, diese Bilder der Eindringlinge in diesem Kapitol sind ein bildlich gesprochen ein Angriff auf die heiligen Hallen der amerikanischen Demokratie.
Es gab diese Bilder innerhalb des Kapitols und es gab aber auch Bilder außerhalb des Kapitols. Und Verzeihung, was man da zumindest bei den meisten Aufnahmen, die außerhalb des Kapitols gemacht wurden, nicht sehen konnte, war tatsächlich ein wütender Mob. Also natürlich gab es solche Aufnahmen von Menschen, die das Equipment von Kamerateams vor Ort zum Beispiel zerstört haben. Aber die meisten Leute waren eher ruhig, die haben Selfies gemacht, die sind gemütlich von A nach B gelaufen. Die wussten scheinbar nichts mit sich anzufangen, als sie dann endlich da waren. Ist da Wut auch schnell verpufft?
Na, ich glaube, es zeigt sich da zumindest, dass es alles andere als ein geplanter und ordentlich durchgezogener Putsch war. Es war also ein offensichtliches Ausagieren von Affekten. Und ich glaube, viele Menschen in dieser Gruppe waren wirklich irritiert davon, geradezu überrascht davon, dass sich Trump nicht unter ihnen befand. Trump hatte, das haben Sie ja im Beitrag auch angesprochen, im Grunde versprochen, mit seinen Anhängern zum Kapitol zu marschieren. Er war dann aber nicht mit dabei. Und es gingen aber Gerüchte wohl innerhalb der Gruppe der Demonstrierenden und Randalierenden um, dass er da sei. Als diese Menschen dann auf einmal im Kapitol standen oder vor dem Kapitol standen und auf einmal ganz führerlos da standen, gab es, glaube ich, durchaus sowas wie, ja, Ratlosigkeit. Was soll man jetzt eigentlich machen? Wie geht's jetzt weiter? Also man hatte eigentlich den Eindruck, hier ist eine patriotisch überkandidelte Touristengruppe unterwegs, die ihren Führer verloren hat.
Ja, so ein bisschen war das der Eindruck tatsächlich. Aber lassen Sie uns mal über Trumps Sprache reden. Also man würde ja von einem Präsidenten erwarten, dass er so eine Aktion scharf verurteilt, die Leute zurückpfeift. Gesagt hat er stattdessen, dass er die Randalierer liebt, dass sie sehr besondere Menschen seien. Was ist das denn für eine Beziehung zwischen ihm und seinen Anhängern und wie wird die denn beeinflusst durch die Sprache, die er benutzt?
Ja, also man muss sich diese Formulierung, glaube ich, wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass er seine Randalierer liebt, ja, dass sie sehr besondere Menschen sind. Das sind signifikante Aussagen. Man hatte, wie gesagt, von ihm verlangt, dass er die Umtriebe in aller Deutlichkeit, in aller Form verurteilt und verdammt. Und er hat seine Anhänger zwar ermahnt, friedlich zu bleiben, er hat sie ermahnt, nach Hause zu gehen, aber die zweite Botschaft, die war die viel stärkere. Nicht nur verstehe ich euch, ich liebe euch. Und das ist die Sprache eines Autokraten, der Politik mit den Mitteln der Erotisierung betreibt. Man sieht da also einerseits einen gütigen Vater, der die etwas unartigen Kinder rügt, aber dann doch irgendwie ganz liebevoll bleibt. Aber es ist auch der Führer, der mit seinen Anhängern eine Art Liebesbeziehung pflegt. Und zwar nicht direkt im sexuellen Sinn natürlich, aber im Sinne der Begierden und der Wunscherfüllung. Sigmund Freud übrigens hat dieses Phänomen schon vor 100 Jahren in seiner Massenpsychologie sehr genau analysiert. Die Massenindividuen, sagt Freud, bedürfen, dass sie vom Führer in gleicher und gerechter Weise geliebt werden. Aber der Führer selbst braucht sonst niemanden zu lieben. Er darf und muss absolut narzisstisch sein und sich selbst so lieben, wie ihn seine Anhänger lieben. Das war Freuds Einsicht. Vieles von damals kann man direkt applizieren auf das, was wir gestern beobachtet haben.
Das wirkt ja auch deswegen so irreführend, weil das, was Trump tut und sagt, ja immer irrealer wird und trotzdem mögen ihn seine Anhänger scheinbar ungebrochen. Also wie eng hängen denn bei Trump Fantasie und Fanatismus zusammen?
Extrem eng. Dieser Zusammenhang ist, glaube ich, extrem wichtig, denn hier haben wir so eine Art Grundgrammatik autokratischer Herrschaft. Trump hat seinen Anhängern immer ein Ideal angeboten, das Verlustängsten entgegenwirken sollte. Ja? Dieses Ideal war eine Fantasie von wiedergewonnener Stärke. Also sowohl hinsichtlich der Nation, sowohl hinsichtlich der USA in der Welt, als auch der weißen männlichen Anhängerschaft ohne College-Abschluss, die ja den Kern seiner Anhängerschaft ausmacht. Beides sind Gruppen, die also an Status verloren haben. Und beide Fantasien wiedergewonnener Stärke sind in diesem Satz Make America Great Again gebündelt. Und mittlerweile ist das Ende von Trumps Herrschaft nicht mehr wegzudiskutieren. Es steht nun direkt 2 Wochen vor uns. Und das heißt, es besteht jetzt ein maximaler Kontrast zwischen der Fantasie und der Realität. Und diese maximale Diskrepanz kann gruppenpsychologisch gesehen nur ausgehalten werden, wenn der Glaube an die Fantasie bis ins Alleräußerste gesteigert wird. Und an diesem Punkt schlägt dann politische Anhängerschaft um in Fanatismus. Das heißt, die Menschen geben sich alternativen Realitäten hin, sie glauben an Verschwörungstheorien und sie sind tendenziell zu allem bereit, inklusive Gewalt. Und das ist eben ein Mechanismus, der sich nicht nur bei Trump abspielt, sondern wie gesagt, das gehört zum Untergehen autokratischer Herrschaft quasi grammatikalisch dazu. Und wir haben es in Deutschland auch gut beobachten können, schmerzhaft beobachten müssen, Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals ging der Glaube an Hitlers Versprechen, der wurde immer fantastischer und bis zuletzt glaubten die Deutschen mit größtem Fanatismus an den absoluten Krieg. Also das heißt nicht, ich versuche hier nicht Trump und Hitler gleichzusetzen, bei Gott nicht, aber dieser Zusammenhang zwischen Fantasie und Fanatismus, der gehört zu den grundlegenden Mechanismen autoritärer Herrschaft.
Und das ist dann auch der Grund, warum diese Leute so ausrasten, wenn zum Beispiel, wie gestern Abend gehört, die Moderatoren bei CNN sagen, sie lebten in einem Paralleluniversum. Das wollen die nicht mitkriegen in der Form, ne?
Richtig, diese Fantasiewelt, dieses Paralleluniversum muss natürlich gleichzeitig negiert werden. Das muss als die einzige wahre Realität dargestellt werden. Sonst würde die Fantasie ja als Fantasie entlarvt werden. Das darf natürlich nicht geschehen.
Vielen Dank, Johannes.